Beim letzten Mal ging es ja auch darum, nämlich wie Prozesse im System, im Betriebssystem verwaltet werden. Und wir haben ja da einerseits die verschiedenen Arbeitsmodi halt gesehen, nämlich User Mode und entsprechende System Mode. Und dann natürlich auch so den Ablauf, wie beispielsweise dann Benutzerprozesse Funktionalität vom Betriebssystem in Anspruch nehmen können, weil sie nämlich nicht direkt beispielsweise auf die Hardware zugreifen dürfen, sondern das Ganze über das Betriebssystem halt funktioniert. Und da war es so, dass es entsprechend über Systemaufrufe stattfindet. Und wir haben dann am Schluss halt gesehen, so das Beispiel, wenn man eine Datei kopiert, dass da eine ganze Menge von Systemaufrufen da involviert sind, um beispielsweise eine Datei von einer Quelle in ein Ziel zu kopieren. Die andere Fragestellung, die sich stellt, ist, wie man Threads realisiert. Und zwar die Problematik kommt daher, weil es gibt eine Reihe von Betriebssystemen oder einige Betriebssysteme, die nativ nur Prozesse unterstützen, aber keine Threads. Und da bleibt einem nichts anderes übrig, als wie die Threads im Benutzeradressraum zu realisieren. Im Systemadressraum funktioniert das nur, wenn also hier Unterstützung durch das Betriebssystem, also hier Unterstützung von Threads durch Betriebssystem. Gehen wir mal den Fall, wir haben keine Betriebssystemunterstützung, dann macht man das Ganze im Benutzeradressraum. Und das sieht folgendermaßen aus. Auf der Ebene des Betriebssystems kennt man nur Prozesse und keine Threads. Dagegen die Realisierung der Threads passiert hier im Benutzeradressraum. Und da ist es so, wenn man sich das hier anschaut, kennt also hier beispielsweise das Laufzeitsystem Threads und realisiert sie. Und was wäre das so? Also hier beispielsweise die JVM, die Java Virtual Machine, die läuft ja hier in dem Teilbereich und die würde dann entsprechend auch Threads realisieren. Und das war genau so ein wichtiger Punkt, gerade von der Java-Implementierung, dass man gesagt hat, Java soll überall laufen. Und es gibt natürlich, und ein wichtiger Bestandteil von Java waren natürlich auch Threads. Und damit war es natürlich notwendig, auch Betriebssysteme vorzusehen, wo beispielsweise keine native Thread-Unterstützung existiert. Und da hat man das entsprechend in der Java Virtual Machine realisiert. Da ist es jetzt so, die werden Threads durchs Laufzeitsystem realisiert. Ich habe hier eine Thread-Tabelle, die ist im Laufzeitsystem. Und da ist es jetzt so, dass jedes Laufzeitsystem realisiert ihren eigenen Scheduler. Also hier jedes Laufzeitsystem realisiert eigenen Thread Scheduler. Und da kann es natürlich schon so sein, dass ich hier ein anderes Laufzeitsystem habe und das würde einen anderen Scheduler realisieren. Scheduler, werden wir hinterher gleich sehen, gibt es ja unterschiedliche, nämlich mit Prioritäten, unterbrechend, nicht unterbrechend, dynamische Prioritäten. Das heißt also hier, da kann man für die unterschiedlichen Laufzeitsysteme kann ich unterschiedliche Scheduler für die Threads realisieren. Und beispielsweise wäre dann so, wenn ich also hier an Java denke, wäre dann der Garbage Collector, das wäre auch so ein Thread. Und da kann man sich natürlich dann überlegen, wie das Laufzeitsystem sicherstellt, dass möglicherweise der Garbage Collector nicht zu einer ungünstigen Zeit unterbrochen wird, sondern würde dementsprechend von der Rechenzeit als Thread die entsprechende Zeit einräumen, damit er also beispielsweise die notwendigen administrativen Bearbeitungen halt noch fortführen kann. Also hier, das ist genau das, das Laufzeitsystem bestimmt also hier, welcher Thread hier konkret rechnen darf. Problematik ist folgendes, wenn man sich den Prozess hier anschaut. Und dieser Prozess macht beispielsweise jetzt halt eine Ein-Ausgabe. Und der würde also hier zu einer Blockierung führen. Dann heißt es aber, die Blockierung, die passiert ja hier im Betriebssystemkern. Und damit, weil er macht ja einen System Call und der System Call, der geht hier rein in das Betriebssystem. Damit wird der Prozess sofort auf blockiert gesetzt, auf Betriebssystemebene, und damit werden implizit alle anderen Threads von dem Prozess werden auch blockiert. Und das ist genau so, dass man sagen kann, die Parallelität von den Threads innerhalb eines Prozesses wird dadurch verhindert. Also hier Parallelität von Threads innerhalb eines Prozesses wird verhindert. Und damit kann man also nicht derzeit hier das so fortsetzen, dass man also sagt, naja, man würde also hier parallel würden andere Threads weitermachen, aber wenn das Ganze hier auf der Ebene passiert, nicht auf der Laufzeitebene, wenn ich eine Blockierung auf der Laufzeitebene habe, das heißt also hier beispielsweise, wie man das möglicherweise jetzt von Semaphoren machen kann, wenn die JVM das abfängt, dann klar ist so, dass die anderen Threads natürlich nicht blockiert sind. Dagegen, wenn ich hier mit einem Thread in einen Systemaufruf reingehen, Betriebssystemkern, dann blockiere ich damit alle anderen Threads die zum selben Prozess gehören. Die Frage, wie entzieht man das Ganze? Das muss natürlich durch das Laufzeitsystem passieren. Das Laufzeitsystem kennt jedoch keine Clock Interrupts. Das heißt also hier auf Laufzeitsystemebene keine Clock Interrupts, sondern die Clock Interrupts, die finden natürlich auf der Betriebssystemebene statt. Und das heißt natürlich, was man hier oft hat beim Laufzeitsystem, dass ein Thread nach einer gewissen Zeit gibt er die Berechnung ab an das Laufzeitsystem. Das Laufzeitsystem entscheidet, ob der Thread fortgesetzt wird oder ob ein anderer Thread rechenwillig bzw. rechnend gesetzt wird. Das heißt also, hier muss vom Ablauf her immer wieder zwischendrin mal das Laufzeitsystem bzw. dann das Thread Management eingesetzt werden. Das entscheidet, ob der Thread fortgesetzt wird oder nicht. Was man nicht machen kann, ist so, dass man Clock Interrupt setzt, weil der Clock Interrupt, der geht natürlich auf den Prozess. Und klar könnte man natürlich sagen, wenn keine anderen Prozesse rechenwillig sind, würde natürlich wieder dieser Prozess rechnend gesetzt und dann kann das Laufzeitsystem wieder entscheiden, welcher Thread drankommt. Aber die Chancen sind natürlich relativ groß, dass ein anderer Prozess auch rechnen möchte und dann würde der natürlich rausfliegen. Also hier Clock Interrupts finden immer auf der Ebene statt. Und beispielsweise, wenn Sie die Implementierung von Apple anschauen, von der JVM, da gibt es so, dass also hier Threads freiwillig die CPU aufgeben. Es kommt das Laufzeitsystem dran, das entscheidet dann, ob der entsprechende Thread fortgesetzt wird oder ob ein anderer drankommt. Anders sieht es aus, wenn Sie Threads auf der Ebene des Betriebssystems kennen. Und ich habe natürlich jetzt hier neben einer Prozesstabelle habe ich auch hier eine Thread-Tabelle. Und die Thread-Tabelle hat natürlich auch die Konsequenz. Erzeugen und Terminieren von Threads erfolgt über Systemaufrufe. Also hier Erzeugung und Terminierung von Threads über Systemaufrufe. Und das ist etwas anderes als wie bei den im Benutzeradressraum, wo ich ja nur bei dem Laufzeitsystem bleibe. Hier dagegen muss ich natürlich einen entsprechenden Aufruf machen, damit ich hier die Eintragung bzw. die Austragung aus der Thread-Tabelle dann realisiere. Das andere, was stattfindet, und zwar die Betriebssystem, also hier die Prozessorzuteilung, erfolgt also jetzt im Betriebssystemkern durch den Scheduler. Und da ist natürlich so, dass wir zwei unterschiedliche Situationen haben, nämlich welcher Thread bekommt die CPU als nächstes. Und da gibt es natürlich sowas wie Thread im gleichen Prozess. Das kann man sagen, das geht sehr schnell. Und da geht es nur darum, dass ein Kontextwechsel stattfindet, wo beispielsweise dann die entsprechenden Register ersetzt werden müssen. Dagegen die ganze Umgebung für den Adressraum, die bleibt natürlich identisch. Und alles, was halt prozessspezifisch ist, wird nicht verändert. Dagegen, wenn ein Thread im verschiedenen Prozess dann bedeutet das natürlich langsam, weil ich natürlich mit dem Threadwechsel habe ich natürlich auch einen Prozesswechsel. Das heißt also, wenn ich von einem Thread in einem Prozess A zu einem Thread in einem Prozess B wechsle, dann muss ich natürlich zunächst den Prozesswechsel durchführen und dann erst komme ich zu dem entsprechenden Thread hin. Und das ist natürlich langsam und vergleichbar mit einem regulären Prozesswechsel für den Ablauf. Der Vorteil gegenüber dem letzten ist so, wenn ich einen Systemaufruf von einem Thread habe, der blockiert nicht die Threads der anderen Prozesse, sondern es ist nur so, dass der eigene Prozess halt blockiert wird und die restlichen Threads im selben Prozess könnten genauso fortgeführt werden als wie ohne Blockierung. Es gibt auch eine andere Realisierung, nämlich eine sogenannte hybride Realisierung. Also Hybrid. Und das kann man sich so vorstellen, mit Kernel Threads. Und wenn man sich das Ganze vorstellt, ich habe hier wieder auf der oberen Ebene meinen Benutzeradressraum, also User, auf der User-Ebene, dann hier habe ich die Systemebene und da habe ich ja hier beispielsweise meinen Prozess und da habe ich meine Threads. Und jetzt ist so, dass ich natürlich hier auf der Ebene wieder meine Prozesstabelle habe. Also hier Prozesstabelle. Und dann habe ich ein paar vordefinierte Kernel-Threads. Das heißt also hier, die sind gegeben durch das Betriebssystem. Und was man jetzt hier natürlich macht, ich habe hier so ein Mapping auf Kernel-Threads. Und der wird vielleicht von auf den abgebildet und der auf den hier abgebildet. Das heißt also hier, die Kernel-Threads, das sind nicht welche, die kommen und gehen, sondern was sich ändert, ist das Mapping. Ich habe das Scheduling zwischen den Kernel-Threads und dementsprechend ist so, dass die Thread-Tabelle natürlich vorgegeben ist. Nämlich, wenn ich jetzt wie hier drei Kernel-Threads habe, dann hat die Tabelle nur drei Elemente drin. Aber das Mapping zu den Threads auf dem Nutzer-Level oder User-Level, das ändert sich natürlich. Und im anderen Fall ist natürlich so, dass die Thread-Tabelle eine dynamische Einheit ist, wo Threads dazukommen und Threads wieder gehen. Und hier dagegen ändert sich nur das Mapping. Das ist auch, findet man gelegentlich als Implementierung von den Threads. Gut, so viel jetzt zu der Realisierung von Prozessen und von Threads. Und jetzt würden wir uns natürlich so die Einheit anschauen, die dann so den Ablauf durchführt. Das heißt also, was uns hier interessiert, ist so die Prozessorverwaltung. Und da kann man sich ja, da kann man sich ja so anschauen, wie Prozesse, so der Prozessablauf ja stattfindet. Und ich habe natürlich hier so die Situation, wenn ich einen normalen Prozess anschaue, dann habe ich ja immer wieder Rechenphasen und ich habe Ein-Ausgabe-Phasen. Und jetzt, wenn man so den Prozess anschaut, hat hier eine Rechenphase, dann ist so, dass hier möglicherweise eine Unterbrechung stattfindet, weil er nämlich hier eine Ein-Ausgabe hat. Dann kommt hier der Betriebssystemkern dran, der triggert möglicherweise jetzt die Ein-Ausgabe. Der ist jetzt blockiert, es kommt ein anderer Prozess dran, der führt jetzt hier seine Berechnungen durch, dann wird er hier blockiert und dann kommt das Betriebssystemkern wieder dran. In der Zwischenzeit ist hier die Berechnung oder die Ein-Ausgabe zu Ende, er ist wieder rechenwillig und dementsprechend kann ihm hier wieder die CPU zugeordnet werden und ich habe also hier wieder eine Rechenphase. Das heißt also, was man sehr häufig hat, das sind so alternierende CPU- und EA-Phasen. Und jetzt gibt es natürlich so EA-orientierte Prozesse, das heißt EA-orientierte Prozesse. Da ist es so, dass man also sagen kann, sehr viele kurze CPU-Perioden, also sehr viele kurze CPU-Perioden. Und das heißt, der rechnet immer wieder ein bisschen und dann kommt wieder eine Blockierung aufgrund von einer Ein-Ausgabe. Dann gibt es natürlich auch CPU-orientierte Prozesse. Und da ist es so, dass sie eher wenige lange CPU-Perioden haben. Also hier wenige lange Perioden. Und jetzt ist natürlich nicht so, dass man also hergehen will und die Situation hat, ich warte immer, bis die nächste EA kommt, die nächste Ein-Ausgabe, dann würde das bedeuten, dass diese Prozesse natürlich sehr lange rechnen. Und sie würden also hier die CPU nicht freigeben, sondern sie würden halt relativ lange rechnen und erst dann, wenn sie wirklich wieder mal so eine der wenigen Ein-Ausgaben haben, beispielsweise natürlich, da zählen auch Datei, Bildschirm oder die Anforderung auf Ein-Ausgabe von der Tastatur oder Maus eine Rolle, aber die würden relativ lange immer blockiert werden. Dagegen, wenn Sie hier natürlich immer warten, bis er die nächste EA-Phase hat, dann würden die natürlich sehr schnell immer die CPU freigeben. Das heißt, die würden von der Nutzung des Rechnerkerns bevorzugt werden und die müssten unter Umständen relativ lange warten, bis sie wieder mal drankommen. Also das ist also nicht so das Wahre und man versucht deshalb natürlich jetzt halt über so ein Scheduler festzustellen, dass jeder von den Prozessen einen fairen Anteil bekommt. Dass also die EA-Orientierten nicht zu lange warten müssen, bis sie irgendwann mal wieder rechnen dürfen. Dass auf der anderen Seite die CPU-orientierten Prozesse nicht die Nutzung von meinem Core oder von meinen Cores nicht dominiert und die anderen in den Hintergrund drückt. Und jetzt kann man sich halt überlegen, wann tritt so ein Scheduler überhaupt, ja, wann soll der überhaupt aktiv werden? Also hier wird aktiv und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn ein neuer Prozess erzeugt wird. Erzeugung, neuer Prozess. Weil da kann man sich natürlich, muss man ja anschauen, beispielsweise, was hat der für eine Priorität? Wie wichtig ist der? Oder Terminierung von Prozess. Also wenn ein Prozess endet, klar, kommt natürlich der Scheduler. Oder ein Prozess, wie zum Beispiel hier, blockiert. Und das Blockieren kann beispielsweise ein Ausgabeauftrag sein. Das kann aber auch sein, dass er vor dem Semaphor wartet. Oder wann er auch auftritt, ist so eine EA-Unterbrechung tritt auf. Und das wäre also sowas, das Ein-Ausgabegerät meldet zurück, dass es mit der Ein-Ausgabe fertig ist. Oder man könnte auch sagen, Ablauf, Zeitscheibe. Und darunter versteht man jetzt Folgendes, dass man normalerweise bekommt ein Prozess einen bestimmten Zeitslot zum Rechnen. Und diesen Zeitslot kann er rechnen, außer er hat schon vorher so eine EA-Unterbrechung, wird blockiert. Dann nützt er natürlich die Zeitscheibe nicht aus. Dagegen, wenn also keine Unterbrechung auftritt und es keine Blockierung, dann würde natürlich sowas bedeuten, dass er die Zeitscheibe voll ausreizt. Und beispielsweise 100 Millisekunden. Und diese 100 Millisekunden, wenn die abgelaufen ist, dann würde das Betriebssystem hergehen und würde sagen, so, dein Zeitslot ist ab. Und der Scheduler würde nachschauen, ob unter Umständen ein anderer Prozess jetzt zum Rechnen drankommt, der in der Warteschlange drin sitzt. Und das wären also so Gründe, wann ein Scheduler übers Betriebssystem aktiv wird. Vielleicht jetzt noch zu sagen, es gibt eine Unterscheidung, Prozess-Scheduling, Thread-Scheduling. Natürlich ist es so, dass bei dem Thread-Scheduling hängt etwas davon ab, wie also die Threads realisiert sind. Wenn sie auf der Ebene vom Betriebssystem im Systemmodus oder Systemadressraum realisiert sind, klar, dann gibt es also hier keine Unterscheidung. Dann kann ich genau dieselben Verfahren her verwenden wie bei dem Prozess-Scheduling. Und es findet im Betriebssystemebene statt. Dagegen, wenn es im Benutzeradressraum ist, dann brauche ich natürlich einen Scheduler, der im Laufzeitsystem realisiert ist. Und da kann ich natürlich auch wieder die Verfahren hernehmen, die ich hier also von den Strategien hier kennenlernen oder die wir danach also hier in dem Teilbereich halt kennenlernen. Schauen wir uns nochmal an für die Kriterien, was man so an sich an Kriterien hier natürlich hat. Und zwar, genau, jetzt wundere ich mich bloß, konkret, Zeitscheibenstrategie. Da habe ich jetzt irgendwo, ach genau, drum, habe mich gewundert, Kriterien, weil ich hier nichts mehr von Kriterien sah, sondern nur Strategien. Von den Kriterien ist es so, dass wir ja gesagt haben, wir wollen, und zwar damit, hier gebe ich natürlich jetzt so Leistungskriterien für das Scheduling-Verfahren an. Und ein Punkt war ja Fairness. Das hat man ja auch vorher gesagt bei den EA-intensiven und bei den rechenintensiven Prozessen, dass jeder von diesen Prozessen einen fairen Anteil erhalten soll und dass nicht jemand oder dass nicht ein Prozess die CPU voll dominiert. Auf der anderen Seite überlegt man sich natürlich, sagt der Prozessor ist eine relativ teure Einheit, den möchte natürlich sehr gut auslasten und effizient nutzen. Auf der anderen Seite möchte natürlich alle Teile gut auslasten, also hier alle Teile des Rechners gut auslasten. Und darunter verstehe ich natürlich auch die ganze I/O, also alle Geräte, die dranhängen. Und deshalb ist es oft so, dass man vom Betriebssystem einen guten Mix versucht zu finden. Die CPU soll nach Möglichkeit voll ausgelastet sein, aber auch andere Geräte sollen ausgelastet sein, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich auch so die Antwortzeiten für interaktive Benutzer. Das heißt, wenn Sie von der Tastatur oder über die Maus was eingeben, wollen Sie natürlich nach Möglichkeit relativ schnelle Antwortzeiten. Und deshalb versucht man natürlich alle die Prozesse, hinter denen ein aktiver Nutzer sitzt, dass man die natürlich in gewisser Weise bei der Ein-Ausgabe etwas bevorzugt. Weil man sagt, naja, da sitzt jetzt einer dahinter, dagegen, wenn Sie so einen Batch-Job am Laufen haben, der beispielsweise aus einer Datei eingelesen worden ist oder die Übertragung per E-Mail an so einen Systemprozess, der dann mit irgendeinem anderen E-Mail-Server redet, dass die unter Umständen etwas benachteiligt werden und dagegen da die Prozesse, hinter denen der Nutzer sitzt, dass die halt bevorzugt werden, um schnellere Antwortzeiten zu haben. Auf der anderen Seite will man natürlich die Wartezeit von solchen Batch-Jobs nicht ewig lange hinauszögern. Das heißt, irgendwann sollen sie halt schon drankommen. Die Verweilzeit in der Warteliste sollte nach Möglichkeit kurz sein. Also hier Verweilzeit oder Wartezeit halt nach Möglichkeit kurz. Die Ausführungszeit, darunter versteht man also hier die Zeitspanne von Auftragsbeginn bis Auftragsende. Da zählen natürlich die Wartezeiten in den Warteschlangen eine Rolle. Da kommen natürlich die Rechenzeiten dazu und da kommen natürlich auch so die Zeiten bei der Ein-Ausgabe dazu. Das heißt also wirklich alles, was mit dem Job mit dem rechten Job zu tun hat, die sollte minimal sein. Also hier, also wirklich alle Rechen- und Wartezeiten sollten dazugehören. Also hier plus Wartezeiten. Und damit sind natürlich auch die Wartezeiten vor den Semaphoren gemeint. Die Anschlusszeit, die spielt also für Realzeitsysteme eine Rolle. Und zwar ist es so, die Realzeitgarantien, also hier die Gewährleistung von Realzeitgarantien, die sollte natürlich erreicht werden. Das Ganze ist natürlich nur dann möglich, wenn man vom Betriebssystem her nicht zu viele Realzeitprozesse drin hat. Klar, ich kann natürlich mein System mit Realzeitprozessen voll pflastern und ohne jetzt feststellen zu können, dass sie wirklich für alle Prozesse die Garantien gewährleisten können. Sondern vom Betriebssystem her macht es natürlich nur Sinn, wenn ich mir hier die Realzeitgarantien anschaue und dann wirklich einen Ablaufplan mir erstellen kann, dass für alle Prozesse die Realzeitgarantie erfüllt wird. Wenn ich nicht bei allen Möglichkeiten das erfüllen kann, dann kann ich natürlich nicht die Anschlusszeiten erfüllen, sondern das ist Aufgabe vom Betriebssystem, bei der Generierung von Prozessen, womit auch diese Realzeitgarantien dann berechnet werden und dann kann das Betriebssystem feststellen, können die Garantien gewährleistet werden oder nicht. Und wenn sie nicht gewährleistet werden können, dann heißt es für das Betriebssystem, es könnte diesen Realzeitprozess nicht akzeptieren. Der Durchsatz, das ist ja hier, kann man sagen, ein Maß für System Auslastung. Und das würde bedeuten, dass das natürlich maximal sein sollte. Also hier sollte maximal sein. Und wenn man es aus der Sicht von diesen Batch-Jobs sehen würde, dann würde das bedeuten, wie viele Batch-Jobs kann ich durch das System jagen, dass ich also wirklich so die maximale Auslastung oder den maximalen Durchsatz habe. Das wäre also ungefähr so, wenn ich eine Autobahn hernehme, wie viele Autos kann ich also maximal hier durchschicken und entweder im Sinne jetzt halt von durch die Geschwindigkeitsbegrenzung und dann von der Geschwindigkeitsbegrenzung die Abstände zwischen den Fahrzeugen zu reduzieren und auf diese Weise eine maximale Anzahl von Fahrzeugen pro Zeiteinheit halt durchschicken. Und das ist genau das. Und das berechnet man typischerweise oft immer im Sinne von der CPU. Wie viele Jobs kann ich halt hier durchjagen durch das System? Aber man sieht schon, dass das möglicherweise dann mit der Dialogverarbeitung sich beißt. Jetzt, wenn ich mal so die Kriterien anschaue, das kann man nochmal zusammenfassen. Das eine natürlich Fairness. Jeder Prozess bekommt einen fairen Anteil von der Rechenzeit. Ich möchte das System gut auslasten, sowohl die CPU, alle Cores, alle entsprechenden, den Speicher und aber auch die Ein-Ausgabe. Und wenn ich natürlich beispielsweise zu wenig Speicher habe, dann habe ich unter Umständen das Problem, dass ich zwar eine Menge Cores habe, aber die können nicht genutzt werden, weil die Prozesse keine Repräsentanz im Speicher haben. Und ein wichtiges ist natürlich auch so, das Scheduling sollte nach außen hin sichtbar durchgeführt werden. also hier gut für den Systemadministrator, für den einzelnen Nutzer in einer gewissen Weise, aber jetzt nicht komplett dokumentiert, aber in einer gewissen Weise sollte das schon nachvollziehbar sein. Stapelbetrieb bedeutet hier kein Dialog. Und das wäre ja etwas, wo man sagt, ich habe hier am Beispiel, ich habe keine Person dahinter sitzen. Das wäre also eine andere Betriebsart. Stapelbetrieb, das wäre etwas, was man typischerweise auch von Systemen hat, wo man von Dateien her die entsprechenden Jobs einliest oder auch andere Systeme, beispielsweise Router oder solche Sachen, die entsprechenden Jobs bekommen, die nicht gleichzeitig, aber zeitverteilt kommen, aber wo keine Benutzerinteraktion halt stattfindet. Da wird der Durchsatz maximiert, die Ausführungszeit sollte minimiert werden für die einzelnen Jobs und die CPU sollte also konstant mit Aufträgen halt belegt werden. Beim Dialogbetrieb, da sitzt ein Benutzer dahinter. Also hier, da habe ich einen Benutzer, den ich zu befrieden habe. Wenn der was reintippt oder mit der Maus klickt, sollte möglichst schnell die Antwort vom System kommen, auch wenn es möglicherweise nur am Anfang die Eieruhr ist, aber dass man ihm irgendwas sagt, man macht was. Und dann ist sicherlich so die Proportionalität. Und da kann man sich also hier die Erwartungshaltung vom Benutzer vorstellen. Und zwar nur mal anhand von einem Beispiel. Wenn Sie eine Internetverbindung aufbauen und es gibt es andere, die Internetverbindung abbauen. Aufbauen ist so, dass man natürlich sagt als Nutzer, na ja, da ist ein gewisser Aufwand verbunden. Da ist man als Nutzer unter Umständen eher bereit, eine kurze Zeit zu warten. Dagegen, wenn Sie draufklicken und sagen, die Verbindung abbauen, dann erwarten Sie, dass das wirklich instantaneous geht, sondern dass Sie sagen, naja, das sollte sofort passieren. Oder wenn Sie den Internet Explorer in Windows anschauen, und da gibt es ja nicht den Internet, sondern den Windows Explorer, den Datei Explorer anschauen, dann gibt es ja so den Button zum vorhergehenden Ordner zurückgehen. Sie klicken drauf, erwarten natürlich, dass Sie sofort zurückgehen. Was natürlich nicht immer passiert, sondern Sie klicken drauf und dann passiert gar nichts. Dann klicken Sie nochmal drauf, dann ist so, Sie gehen woanders hin, dann kommt auf einmal das Menü, wo Sie hochgehen können. Das heißt, wo das ganze zeitverzögert passiert. Und das ist etwas, was ich meine mit der Proportionalität. Sie haben eine gewisse Erwartungshaltung und die sollte man natürlich erfüllen. Gut. Echtzeitsysteme, klar, haben wir schon gesagt, die keinen Verlust von Daten, die stattfinden sollten, oder Vorhersagbarkeit oder Qualitätsverlust bei Multimedia vermeiden. Und da ist es so, Schwankungen durch Pufferung ausgleichen. Und das ist genau das, was man typischerweise bei Streaming ja macht. Man hat einen Puffer, da hat man eine gewisse Anzahl von Frames drin. Man hat dann zwei so Schwellen, die obere Schwelle, untere Schwelle. Wenn man an die obere Schwelle bei der Pufferung anstößt, dann würde man so langsamer Daten in den Puffer reinschreiben, weil man dann so in die Gefahr läuft, dass man einen Pufferüberlauf hat. Wenn man die untere Schwelle unterschreitet, dann würde das bedeuten, okay, man müsste ein bisschen schneller Frames in den Puffer reinschreiben, weil man sonst unter Umständen Gefahr läuft, dass man auf einmal von der Präsentation nicht mehr genügend Frames im Puffer halt drin hat. Und was natürlich dann auch sicherlich halt eine Rolle spielt, ist klar, wenn ich hier an dem Reaktor mir das anschaue, da erwarte ich natürlich gewisse Reaktionszeiten. Da nützt man auch mit Pufferung nichts mehr, sondern dann genauso auch bei Signalsteuerung, bei Zügen, da muss ich natürlich wirklich diese Zeiten, die muss ich natürlich erfüllen. Und wenn wir jetzt so die ganzen Kriterien sich anschaut, habe ich natürlich so das Problem, dass das Ganze zum Teil widersprüchlich ist. Und auf der einen Seite habe ich hier Durchsatz, den will ich natürlich optimieren und möglichst viel Durchsatz. Aber dann auf der anderen Seite habe ich die Antwortzeit und gegenüber dem Benutzer. Und das ist so ein Balanceakt, wo man also versucht, was es unter Umständen wiegt höher und was wird unter Umständen stärker bevorzugt, oder wo es passieren kann, dass der Durchsatz geringer ist, aber dafür die Antwortzeiten natürlich gegenüber dem Benutzer recht hoch sind und der Benutzer zufriedengestellt wird. Das andere ist natürlich auch Prozessverhalten im Voraus nicht bekannt. Da ist es so, bei den Batch-Jobs, da weiß ich es unter Umständen, weil da muss ich zum Teil bei den Batch-Jobs, bei dem Erzeugen von den Jobs, muss ich bestimmte Daten zu den Prozessen angeben. Aber bei interaktiven Prozessen weiß ich es natürlich gar nicht. Ich weiß ja nicht, was der Benutzer als nächstes tut oder was er für eine Eingabe macht. Das heißt also, hier kann man nur mit Schätzungen arbeiten, wie das Ganze weitergehen kann. Und das sind natürlich alles so Kriterien, die jetzt hier eine Rolle spielen bei den Scheduling-Strategien. Und da versucht man also jetzt so einen Mix zu finden, um einen möglichst gut die Kriterien für den aktuellen Betrieb zu erfüllen. Und da kann es natürlich unterschiedlich sein, ob ich jetzt an einem Laptop sitze oder ob ich beispielsweise die Scheduling-Kriterien für einen Router wähle. Da kann natürlich können ganz andere Kriterien zum Einsatz kommen, als wie ich es hier vom Laptop her kenne. Also hier, man muss sich immer überlegen, diese Scheduling-Kriterien sind sehr stark abhängig davon, in welcher Umgebung das eingesetzt wird. Oder wir sind ja beim Maschinenbau, wenn Sie hier Werkzeugmaschinen haben, wo Sie natürlich auch verschiedene Prozesse haben, da kann natürlich die Scheduling-Kriterien ganz andere Randbedingungen zu erfüllen haben, als wie Sie es hier vom Laptop her kennen. Es gibt sogenannte präemptive und nicht präemptive Scheduling-Strategien, das heißt also unterbrechende oder nicht unterbrechende. Nicht unterbrechenden heißt, wenn ein Prozess rechnend ist, dann rechnet er typischerweise so lang, bis er blockiert wird oder wenn er aufhört. Und blockieren bedeutet natürlich, es gibt unterschiedliche Arten von Blockieren. Beispielsweise, er triggert eine Ein-Ausgabe. Wenn er die natürlich triggert, dann blockiert er. Oder er geht in eine Warteschlange rein, in ein Semaphor, wird er blockiert. Oder die Zeitscheibe ist abgelaufen, dann wird er auch blockiert. Oder dann wird er auch rausgeworfen. Aber es gibt keine Unterbrechung jetzt in dem Sinne, dass ein Prozess gekommen ist mit einer höheren Priorität, sondern da würde er an sich weiterrechnen. Die unterbrechenden Strategien, die gibt es erst seit Windows 95, Unix hat sie immer drin gehabt. Und Linux hat sie auch immer von Haus aus mit unterbrechenden Strategien drin. dann unterbrechend heißt, wenn sie so spezielle Ereignisse hatten und Eintreffen höherer Priorität und so weiter, dann haben sie natürlich die entsprechenden Unterbrechen. Nicht Unterbrechende haben natürlich die Problematik, dass sich hier in Realzeitumgebungen, dass die natürlich nicht die Realzeitbedingungen gewährleisten, sondern da ist so, dass die definitiv nicht gewährleistet werden können. Sie haben auch die Situation, wenn Sie das normale Unix anschauen, Sie haben unterbrechend, aber trotzdem, Realzeitgarantien bei dem normalen Unix werden nicht gewährleistet, sondern es gibt sozusagen das Realzeit-Unix, wo man also zusätzliche Aspekte mit reinbaut ins Betriebssystem, um so Realzeit-Randbedingungen erfüllen zu können. Das, was Sie sehr häufig finden, ist die Zeitscheibengarantie. Und da ist es so, das bezeichnen wir auch so als Round Robin. Und das ist eine unterbrechende Strategie. Da ist so, ich versuche hier gleichmäßig die Rechenzeit auf alle zu verteilen. Ich habe hier eine Zeitscheibe. Also hier Zeitscheibe von zum Beispiel 100 Millisekunden, die ein Prozess kriegt. Wenn er die bekommen hat und die läuft ab, dann wird er unterbrochen. Und ich habe also hier keine freiwillige Freigabe von meiner CPU, sondern eine erzwungene Freigabe. Und das kann man sich dann so vorstellen, wenn ich hier meine rechenwilligen Prozesse drin habe, der kommt zur CPU. Wenn die Zeitscheibe abläuft, dann wird er typischerweise hinten wieder eingereiht und die laufen einfach so der Reihe nach durch. Und damit kann man sagen, jeder bekommt einen fairen Anteil von der Rechenzeit. Und da kann es natürlich sein, wenn, also das ist genau diese Ready Queue und das ist so das zyklische Bedienen. Und wenn ein Prozess irgendwann mit der EA fertig ist, sieht man danach, das heißt, der kommt dann von außen her, der wird dann auch da hinten eingereiht. Und jeder kommt dann irgendwann dran. Und das hat natürlich so den Vorteil, dass die Zeit so fair verteilt wird. Das heißt also hier, ich habe so FIFO, First In, First Out Verteilung. Also hier FIFO Verteilung. Die Wahl des Quantums, also von dieser Zeitscheibe, da ist natürlich jetzt so, dass ich hier einen Kompromiss finden muss. Wenn ich das Zeitscheibe sehr klein wähle, dann kommt natürlich, hat jeder immer eine kurze Zeit zum Rechnen. Und dann kommt der Nächste dran. Jetzt muss man sich ja überlegen, ein Kontextwechsel. Was bedeutet das? Ich habe ja hier, wenn ich beispielsweise 64 Register habe, da muss ich die 64 Register, die muss ich ja vom Arbeitsspeicher in die Register laden, beziehungsweise vorher muss ich die Inhalte der 64 Register von den Registern in den Arbeitsspeicher laden, damit der nächste Prozess drankommt. Und das heißt, das ist ein ganz schöner Transfer über den Speicherbus. Der Speicherbus ist natürlich relativ schnell oder sehr schnell verglichen mit USB-Bussen oder anderen Bussen oder PCI. Aber trotzdem, während der Zeit gibt es ja keine Berechnungen. Das heißt, wenn ich sehr kleine Quantums habe, bin ich sehr viel damit beschäftigt, hin und her Daten zwischen Registern und Arbeitsspeicher zu transferieren. Wenn ich das Quantum zu groß wähle, dann ist so, dann laufe ich in die Richtung, dass CPU-intensive Prozesse sozusagen bis zu ihrem Ende laufen, bis sie irgendwann blockiert werden. Das heißt, die laufen sehr lange, bis irgendwie was passiert. Und die interaktiven Prozesse, die werden möglicherweise benachteiligt. Und dieses, wir werden später sehen, dieses First Come, First Served bedeutet, ein Prozess läuft oder kommt, startet und läuft, bis er blockiert oder bis zu seinem Ende. Also hier die Wahrscheinlichkeit, dass er aufhört, ist immer bis zum Ende, bis zu einem blockierenden Systemdienst. Das heißt, ich habe relativ wenig Austausch zwischendrin. Und deshalb versucht man so einen Mittelding-Weg zu finden. Das Ganze ist je nachdem zwischen 10 und 100 Millisekunden. Schauen wir uns mal an, eine MIPS-Maschine würde bedeuten, ich habe 1 Million Instructions per Second. Das würde heißen, ein Prozess würde jetzt bei einer MIPS-Maschine 100.000 Instruktionen pro Quantum durchführen. Das ist schon eine gewisse Menge, was so ein Prozess rechnen kann, verglichen jetzt, wenn ich beispielsweise sagen kann, ich habe jetzt 64 oder beziehungsweise 128 Registertransfers. Wenn Sie aber jetzt anschauen, so ein Intel Core i7, dann habe ich ja, das ist ja circa 100.000 MIPS. Das heißt natürlich, hier habe ich nur eine MIPS-Maschine. Beim Core i7 habe ich 100.000 MIPS pro von dem Core i7. Und das heißt natürlich schon, wenn ich da 100 Millisekunden habe, da habe ich natürlich eine ganze Menge an Instruktionen, was ich da jetzt in einer Zeitscheibe ausführen kann. Und auch wenn ich jetzt das Ganze reduziere auf beispielsweise 50 Millisekunden, das ist eine ganze Menge, was so ein Prozess drankommt. Und deshalb ist so, dass diese Werte natürlich immer abhängig sind von beispielsweise von der Qualität von ihrer CPU. Zeitscheiben finden Sie typischerweise in jedem Betriebssystem heutzutage, also außer jetzt halt bei Umgebungen, die ja so eingebetteten Betriebssystemen, wo Sie sagen können, da kennt man nur eine bestimmte Anzahl von Prozessen und da weiß man sofort das Prozessverhalten, wie das ist. Aber im Normalfall finden Sie das eigentlich, ist das sehr weit verbreitet. Was auch weit verbreitet sind, sind die Prioritäten. Und da ist es so, da gibt es unterbrechende und nicht unterbrechende. Und bei den nicht unterbrechenden heißt es, wenn ein Prozess mit der höchsten Priorität gewählt wird, dann rechnet er halt so lange, bis er aufhört. Das heißt also, bis er durch einen Systemaufruf blockiert. Und dann kommt der nächste dran, der die höchste Priorität hat. Aber wenn zwischendrin in der Rechenphase einer mit der höheren Priorität kommt, dann wird er nicht unterbrochen. Dagegen bei der Unterbrechenden würde das heißen, wenn einer neuer kommt, dann würde der nach einer gewissen Zeit zu einer Unterbrechung führen und der Prozess mit der höchsten Priorität würde drankommen. Die Situation, die man natürlich jetzt hier hat bei der Prioritätenvergabe, da gibt es natürlich sehr unterschiedlich, kann Prioritäten von 0 bis 7 vergeben, 0 bis 32, 0 bis 127, hängt vom Betriebssystem ab. Das andere, wo man aufpassen muss, es gibt Betriebssysteme, wo die höchste Zahl die höchste Priorität bedeutet. Es gibt andere Betriebssysteme, wo 0 die höchste Priorität bedeutet. Und wo dann unter Umständen jetzt 7 die schlechteste Priorität wäre. Da muss man also genau schauen, wie die Prioritäten bei Betriebssystemen definiert sind. Also hier 0 kann das Schlechteste, kann das Beste heißen. Das andere, was eine Rolle spielt, ist die statische oder dynamische Vergabe. Statische bedeutet, für die Dauerexistenz ist sie fest. Zum Beispiel bei Prozesserzeugung wird die festgelegt. Und man bekommt einmal die Priorität und das ist es dann. Und da ist natürlich so die Gefahr des Verhungerns, wenn ich eine sehr niedrige Priorität habe. Dann ist man ganz hinten in der Prioritätenliste und wenn immer wieder Prozesse kommen mit der höheren Priorität, dann bedeutet das, die kommen immer wieder dran und der hinten verhungert oder muss so lange warten, bis kein Prozess mehr da ist. Und damit habe ich natürlich die Situation, kein fairer Anteil. Also hier kein fairer Anteil. Und es war ja ein Ziel von den Kriterien, ein fairer und die Fairness. Was man dagegen dann machen kann, ist so die Erhöhung der Priorität von lange wartenden Prozessen. Und das führt uns hier zu dynamischen Prioritätenvergaben. Und da ist es so, wie der Name schon sagt, die Prioritäten verändern sich dynamisch und die werden in gewissen Zeitabständen immer wieder neu berechnet. Und gewisse Zeitabstände bedeutet also manchmal alle 10 Millisekunden oder alle 100 Millisekunden. Das muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass hier komplett alles neu, dass hier eine richtig komplexe Berechnung stattfindet, sondern zum Beispiel alle 10 Millisekunden wird die Priorität, wenn ich jetzt sagen kann, 0 wäre das Beste und 7 wäre das Höchste, dann werde alle 10 Millisekunden wird das Ganze um 1 inkrementiert. Und gut, bei 0 oder 7 spielt jetzt nicht so die Rolle, weil da bin ich gleich am Ende. Aber es gibt ja Prioritäten, wo ich von 0 bis 256 und ich starte unter Umständen bei 32 und alle 10 Millisekunden wird mir 1 drauf addiert und so wandere ich schön langsam mit meiner Priorität nach hinten. Und also das, was ich jetzt meine hier mit gewissen Zeitabständen. Und das hat natürlich die Konsequenz, dass lange Wartezeiten berücksichtigt werden, weil da würde man so eher die Priorität dekrementieren und würde dann schön langsam nach vorne rutschen. Und das heißt natürlich auch, IA-intensive Prozesse steigen in der Priorität, weil die warten natürlich. Und damit habe ich den Vorteil, dass die Auslastung meines gesamten Rechners bezüglich aller Komponenten doch recht gut ist, so die parallele Ausnutzung. Weil die EA-intensiven steigen, kommen wieder in ihre Rechenphase und sind dann gleich wieder draußen. Und damit habe ich also hier so eine gute Verteilung von allen Geräten bezüglich, ob sie genutzt werden oder freistehen. Was Sie häufig finden, ist die Kombination Zeitscheiben und Prioritätenvergabe. Das muss man sich so einfach vorstellen. Ich habe hier beispielsweise jetzt so meine Prioritätsklassen, also hier und das wären also hier 3, 2, 1, 0 und dann führt man hier also dieses Round-Robin oder hier dieses Zeitscheibenverfahren durch. Und was man typischerweise macht, man macht hier so ein Round Robin hier in der Klasse. Wenn hier nichts mehr drin ist, dann geht man zur nächsten Klasse, macht da Round Robin. Wenn hier nichts mehr ist, macht man da Round Robin. Und wenn da nichts mehr drin ist, macht man es hier. Kommt aber bei dem dynamischen, da kommen aber nochmal die dynamischen Prioritäten zum Einsatz, weil ich habe natürlich hier so, dass Prozesse hier mit der Zeit aufsteigen. Das heißt, also die wandern von der Prioritätsklasse 1 in 2. Wenn sie lange genug warten, wenn ich immer hier drin bin, kann es natürlich sein, dass der dann auch hier reinwandert und dann daran teilnimmt. Das heißt also, hier habe ich natürlich dann schon das entsprechende Hoch- und Dekrementieren. Und so kann es mal passieren von einigen Prozessen, die wandern unter Umständen runter in eine Prioritätsklasse weiter runter, weil sie relativ oft gerechnet haben. Und auf diese Weise habe ich so eine ganz gute Verteilung und habe damit die Möglichkeit, dass jeder von den Prozessen einen fairen Anteil bekommt und sie müssen also nicht zu lange warten. Wenn ich Windows XP anschaue, ist so, da habe ich also hier der Scheduler oder Thread. Also ich habe ja immer von Prozessen gesprochen, aber das Ganze gilt ja genauso für Threads, für das Scheduling. Und das nutzt also hier eine Kombination, Prioritäten basiert mit Zeitscheiben. Und der die höchste Priorität hat, der kommt dran. Ich habe hier das Umgekehrte, das heißt nicht 0 ist das Höchste, sondern 31, oder also von 0 bis 31. Der Scheduler, der läuft also hier mit der höchsten Priorität, bis er terminiert, bis die Zeitscheibe erschöpft ist oder bis er sich selber blockiert aufgrund von einem Systemaufruf oder von den entsprechenden Semaphoren, wo er rein will, in der Critical Region. Hier ist so die Einteilung. Ich habe hier Prioritätsklassen, also hier Prioritätsklassen, und da ist so, dass die den entsprechenden Prozessen zugeordnet werden, dass zwischen Echtzeit, Hoch, Übernormal, Normal, Unternormal oder Idle. Und ein Prozess würde also innerhalb von diesen Klassen hochwandern, dieser Klasse hochwandern oder runterwandern. Und man sieht schon, ich habe auf der anderen Seite die Anpassung, hier Anpassung innerhalb Klasse. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Prozess jetzt zwischen den Klassen wandert, sondern ein Prozess bleibt in seiner Klasse, aber er würde die entsprechende Priorität verändern. Und da kann es natürlich passieren, dass beispielsweise ein Prozess natürlich runterwandert hier mit der Priorität, oder das Umgekehrte, ein Prozess wandert hoch in der Priorität. Und man sieht hier schon bei Echtzeit, im schlimmsten Fall kann ich auf 16 runterwandern. Und hier sieht man bei den anderen, da kann ich im besten Fall auf 15 hochwandern. Normalerweise ist so, das ist hier, wenn eine dynamische Anpassung stattfindet von dem Scheduling, beispielsweise von einem normalen Prozess, der würde maximal bis hier runterwandern auf 8, wenn ich ja so eine dynamische Anpassung durchführe. Im außergewöhnlichen Fall, da kann es natürlich passieren, dass er also hier aufgrund anderen Gründen, dass er eine niedrigere Priorität bekommt. Aber wenn man so eine automatische Anpassung macht, dann würde das immer sich maximal bis zu dem Default-Wert bewegen. Aber ich kann natürlich höher wandern, wenn ich unter Umständen länger warte. dann würde mein Prozess natürlich hier hochwandern, aber wieder maximal auf 15 und bis er drankommt. Hier Echtzeit würde maximal auf 24 runterwandern, kann aber sein, dass von Haus aus der mit der niedrigeren Priorität versehen wird. Der würde dann möglicherweise höher wandern, aber würde dann wieder hier runterwandern. Wenn Sie Windows 7 gelten ähnliche Prioritätsklassen und das läuft also hier ähnlich ab. Das wäre also so ein Beispiel, wie man Zeitscheiben und also hier Zeitscheiben gelten natürlich auch bei Windows XP Scheduling. Dann gibt es hier andere Verfahren, die eher so aus den Batch-Jobs kommen, mit First Come, First Served. Das heißt, dass der Erste kommt, läuft so lange, bis er entweder fertig wird oder unterbrochen wird durch eine Blockierung und oder bis er sie freiwillig aufgibt. Also hier entweder bis er blockiert oder freiwillig aufgibt. Und freiwillig aufgibt kann natürlich sein, dass er terminiert. Und die durchschnittliche Wartezeit ist natürlich relativ hoch. Und wenn man sich jetzt, und zwar die durchschnittliche Wartezeit für Prozesse, dagegen die Nutzung von der CPU ist recht hoch. Weil wenn man sich jetzt mal das anschaut, die kommen alle zur gleichen Zeit, zum Zeitpunkt 0, P1, P2, P3, aber P1 kommt vorher, dann P2, P3, die haben die Rechenzeit P1 24, P2 3 und P3 3, aber der war ein Tick früher dran. Und jetzt, wenn man sich die mittlere Wartezeit natürlich anschaut, der muss 0 warten, der wartet 24 und der dritte wartet natürlich hier 27 Millisekunden. Und jetzt ist so, wenn ich das natürlich durch 3 berechne, dann habe ich 17 Millisekunden mittlere Wartezeit. Wenn ich die Reihenfolge hernehme, P2, P3, P1, dann habe ich die mittlere Wartezeit 3 Millisekunden. Also hier sieht man, abhängig von dem, wie die Prozesse kommen, wenn der mit der längsten Rechenzeit zunächst die CPU belegt, dann hat das natürlich ganz schöne Konsequenzen für die anderen. Schauen wir uns das an, was man versucht mit dem Shortest Job First zu machen. Da ist es so, dass sich hier eine Zuteilung finden wollen, abhängig davon, wie lange die nächste Rechenphase ist. Und der Prozess mit der geringsten, also mit der kürzesten Rechenphase, der erhält den Prozessor. Und wenn man sich jetzt anschaut, beispielsweise hier P1, P2, P3, P4, die sind jetzt zur Verfügung, dann hat natürlich so die geringste Rechenphase hätte der P4 mit 3. Das heißt, dann würde der als erstes kommen. Dann der nächste wäre ja hier der P1 mit 6, dann der P3 mit 7 und dann natürlich hier der P2 mit 4. Und wenn ich da natürlich jetzt so die Wartezeit ausrechne, P1 wartet natürlich hier 3 Millisekunden. Der nächste muss dann natürlich dann schon 16 warten und so weiter. Und der P1 wartet 3, der P2 wartet 16, der P3 wartet 9 und so weiter. Und der P4 wartet natürlich 0, weil der gleich drankommt. Dann habe ich also hier so die mittlere Wartezeit von 7. Dagegen, wenn ich FCFS hernehme und ich habe die Folge P2, P, P1, P2, P3, P4, dann habe ich die mittlere Wartezeit von 10,5 Millisekunden. Problematik sieht man schon, wie ist die Kenntnis der Bedienzeiten? Nämlich, woher weiß ich die nächste Rechenphase? Also woher weiß ich das? Und man kann also hier nur sowas machen, nämlich eine Approximation, also hier Approximation von zurückliegenden CPU-Phasen und plus Schätzwert für nächste. Also hier plus Schätzwert für nächsten. Für nächsten Burst. Das ist jetzt kürzer, das passt hin. Und das macht man also hier, kann man das machen mit der Formel. Ich habe ja, wenn ich zum Beispiel für die Phase N plus 1, dann berechne ich das. Und zwar, ich kann ja, habe ja die Rechenphasen von den vorhergehenden, von I von 1 bis N. Die zähle ich mir einfach zusammen, nehme hier das Mittel und bekomme daraus das N plus 1. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist so, dass ich natürlich immer diese Summation mache und die natürlich, wenn das N größer wird, natürlich immer länger wird. Und deshalb macht man das Ganze von der Berechnung her. Ich nehme hier einfach so den Schätzwert vom letzten Mal, nehme hier den Rechenwert, den letzten Rechenwert hier und berechne daraus den Schätzwert. Das heißt, das Einzige, was ich mache hier nur das n minus 1 durch n mal sn und summiere das mit dem rechten realen Rechenwert vom letzten Mal. Und was ich ja hier drin habe, das sind ja die Werte T1 bis Tn minus 1 drin. Das sind ja die realen Rechenwerte. Die stecken ja hier drin. Und auf die Weise habe ich natürlich hier diese Berechnung, kann ich natürlich relativ schnell durchführen. Dagegen das hier ist natürlich etwas aufwendiger. Das ist so, dass hier alle, ja, die zurückliegenden werden alle gleich berücksichtigt. Und ich könnte natürlich jetzt hierher gehen und könnte sagen, ich nehme hier sowas wie A, T minus N, und mache hier 1 minus A von mal Sn und habe dann hier sowas wie 0 kleiner a kleiner 1 und würde jetzt das A so wählen, dass die letzte Rechenphase halt größer bewertet wird, die neuere, dagegen die älteren werden weniger stark berücksichtigt. Auf diese Weise kann ich die weiter zurückliegenden Rechenphasen weniger gewichten und die letzten halt höher gewichten. Und auf die Weise kann ich da also dann entsprechend drauf Rücksicht nehmen. Das ist hier so die Möglichkeit mit den Shortest Jobs First. Und jetzt habe ich hier noch in Unix, von dem Unix-Scheduling. Das ist auch in einer gewissen Weise ähnlich, was Sie in Windows XP haben, nur mit dem Unterschied, dass ich hier also nur 128 Prioritäten habe, zusammengefasst, aber in 32 Warteschlangen. Das heißt also nicht so, dass jede Priorität eine eigene Warteschlange hat, sondern ich habe hier eine Reihe von Prioritäten in einer Warteschlange. Null ist hier die höchste Priorität, nicht wie bei Windows die 31. Und da ist es jetzt so, ich habe hier Zeitscheibenstrategie, bis die Warteschlange leer ist. Und dann gehe ich zum Scheduling in die nächste Warteschlange und schaue, bis die leer ist und dementsprechend handle ich mich so durch die verschiedenen Warteschlangen. Wenn die oberste leer ist, kommt die nächste dran. Wenn die leer ist, kommt die übernächste dran, bis ich so nach unten wandere. Das würde aber bedeuten, dass die Prozesse in der untersten Warteschlange entsprechend lange warten müssen. Deshalb hat man hier eine dynamische Berechnung der Prozesspriorität. Da ist es so, ich habe hier die Prozessornutzung des rechnenden Prozesses. Die wird alle 10 Millisekunden um 1 inkrementiert vom Betriebssystem. Und dann habe ich hier die Nutzerpriorität beim Start. Die bleibt gleich. Dagegen das hier verändert sich. Und dann habe ich hier noch einen vom Benutzer bestimmten Gewichtungsfaktor, der war früher sehr flexibel handhabbar. Und wenn man so ein erfahrener Unix-Nutzer war, wusste man, dass man seine Priorität von seinem Prozess sozusagen hochneißen konnte. Das heißt, also man konnte immer wieder da gab es ein spezielles Nice-Kommando, mit dem konnte man die Gewichtung verändern und dann auf einmal, wenn man so zwei Personen, die saßen nebeneinander, der eine an einem Terminal, der andere im anderen Terminal, beide starten mit der gleichen User-Priorität, der andere hat seine Jobs viel schneller fertig als wie der andere, nur weil der natürlich mit Nice-Kommando sich immer hoch gehandelt hat bei der dynamischen Vergabe und der andere hat schön brav gewartet, bis er dran kam. Und das hat man aber dann etwas eingeschränkt. Es gibt noch in einer gewissen Weise den Gewichtungsfaktor, kann man immer noch anpassen, aber nicht mehr so flexibel, wie das früher mal möglich war. Der Wert von der CPU hängt natürlich auch etwas von der CPU-Auslastung ab. Und dementsprechend ist so, dass das immer wieder neu angepasst wird, das PCPU. Und zwar, das bedeutet, dass die verbrauchte Rechenzeit nach einer gewissen Zeit nicht mehr ins Gewicht fällt. Also hier verbrauchte Rechenzeit fällt nach einer gewissen Zeit nicht mehr ins Gewicht. Und weil sonst hier inkrementieren sie ja nur. Da ist so, dass sie immer wieder hochkrementieren, aber nach einer gewissen Zeit würden sie den wieder neu berechnen. Und da gibt es halt dann so andere Varianten, jetzt auch neuere in Unix mit bis 256, also 255 Echtzeitsysteme, den ersten Teil Systemdienste, den zweiten Teil und dann den Rest die Benutzerprogramme. Dann dann gibt es natürlich auch Linux. Da ist es so, da gibt es halt auch diese entsprechenden dynamischen Prioritäten und die Kombination mit dem Zeitscheibenverfahren. Das Interessante ist auch noch, dass die Zeitscheiben unterschiedlich lang sind. Weil bei anderen waren es so, dass die Zeitscheiben immer gleich sind. Also hier entweder die 100 Millisekunden. Hier ist so, dass die, je nachdem die höchste Priorität bekommen, relativ lange Zeitscheiben. Und die mit der niedrigsten Priorität bekommen entsprechend niedrige Zeitscheiben. Also Sie haben hier die dynamische Anpassung der Prioritäten je nach Wartezeit, dass Sie ein Inkrementieren haben und ein Dekrementieren nach vieler CPU-Nutzung, aber immer wieder die entsprechende Anpassung auch der Zeitscheiben. Und das finde ich ein ganz interessantes Konzept. Das Thread Scheduling, da ist es so, dass das Ganze hängt natürlich etwas davon ab, wie das Ganze realisiert ist. Wenn Sie Kernel Threads haben oder im Systemmodus, dann ist es natürlich so, dass Sie hier auf der Ebene nutzen Sie jetzt die Verfahren alle, die ich vorher genannt habe. Und da habe ich zwar immer von Prozessen gesprochen, aber die können Sie natürlich ganz normal alle im Sinne von den Threads einsetzen. Und das Einzige, was hier eine Rolle spielt bei dem Scheduler im Betriebssystem, dass man sich überlegt, ist der ausgewählte Thread, der neue Thread, ist der im selben Prozess? Dann habe ich einen sehr geringen Kontextwechselaufwand. Ist der ausgewählte Prozess nicht im selben, dann ist das Ganze relativ aufwendig. Und das ist so der BS-Scheduler, dass der natürlich da etwas entscheidet, nimmt er einen Thread aus demselben Prozess oder nimmt er einen Thread aus einem anderen Prozess. Und das heißt also hier, der muss dann schon immer so ein zweistufiges Verfahren haben. Irgendwann kommt mal ein anderer Prozess dran und ein Thread aus einem anderen Prozess, weil sonst kommt der Prozess ja gar nicht dran und nur die Threads des einen Prozesses. Das ist nicht das einzige Kriterium, der geringe Kontextwechsel, sondern es muss so ein Mix stattfinden. Wenn Sie hier mit User Threads haben, keine Clock Interrupts, also hier keine Clock Interrupts. Und die Clock Interrupts habe ich beim Zeitscheibenverfahren typischerweise. Und weil da läuft einfach die Clock ab und dann kommt der nächste dran. Und die habe ich jetzt hier nicht. Und darum ist es so, dass die virtuelle Maschine oder das Laufzeitsystem kommt in regelmäßigen Abständen immer wieder dran. Und dann wird es nachschauen, gibt es einen Prozess, der eine höhere Priorität hat, und dann wird der nächste höher priorige Thread rechnen gesetzt. Hier bewege ich mich immer im selben Prozess und da ist es so, dass da natürlich entsprechend dieses Laufzeitsystem immer wieder in regelmäßigen Abständen drankommen muss. Und da gibt es also hier beispielsweise so Befehle, die in Threads automatisch eingefügt werden, wie in Thread Yield. Und das heißt, der Thread gibt für einen kurzen Moment seinen Prozessor auf. Das Laufzeitsystem schaut nach. Gibt es einen anderen Thread mit einer höheren Priorität? Wenn ja, kommt der andere Thread dran und dementsprechend würde dann der andere Thread halt drankommen und der andere würde in der Thread-Tabelle halt rechenwillig gesetzt werden, aber würde halt warten müssen, bis er drankommt. Und das Unterbrechende ist natürlich so, dass hier unser Scheduler immer wieder regelmäßig drankommt und dann einen anderen Thread halt unterbrechen würde, wenn hier eine höhere Priorität vielleicht da ist. Gut, so viel dazu. Vielleicht eins kann man noch sagen, beispielsweise bei Java hängt es natürlich von der Implementierung ab. Was die Java Virtual Machine natürlich macht. Es gibt einmal, dass der Scheduler komplett in der JVM implementiert ist. Was anderes gibt, dass wenn es im Betriebssystem Thread Scheduling da ist, dann ist es oft so, dass in der JVM eine Abbildung stattfindet auf den Thread Scheduler vom Betriebssystem. Und dann spart man sich bei der JVM die Implementierung und verlässt sich auf den Thread Scheduler vom Betriebssystem. Und da kann es Ihnen natürlich passieren, dass Sie eine Java-Applikation haben, die läuft in einer Umgebung und in einer anderen Umgebung läuft sie etwas anders, weil nämlich der Scheduler und die Threads in einer anderen Reihenfolge ablaufen, weil nämlich der Thread Scheduler vom Betriebssystem ein anderes Thread Scheduling durchführt. Und das spielt dann eine Rolle bei der Synchronisation zwischen Threads. Also wenn Threads koordiniert werden müssen, dann sollte man sich überlegen, dass hier entsprechend mit Sync, mit Semaphoren eine korrekte Synchronisation der Threads durchzuführen. Gut, das letzte wäre noch dieses Mehrschichten-Scheduling. Das können wir hier noch machen. Und vielleicht machen wir gleich das Bild und den Text lasse ich jetzt weg. In dem Bild, da habe ich natürlich hier, das ist mein Short-Term-Scheduler. Und der Short-Term-Scheduler, da kann man sagen, hier Prozesse im Arbeitsspeicher. Die sind alle da. Da muss ich nur zwischen den Arbeitsspeicher und Registern die Daten transferieren. Das heißt, also der kommt hier dran. Der ist so, dass hier natürlich bekommt die CPU. Dann kann es sein, dass er fertig wird. Dann kann es sein, dass er einen IA-Befehl macht. Dann wird er unterbrochen. Hier ist so, oder die Zeitscheibe ist abgelaufen. Dann kommt er hier hinten wieder rein. Oder er macht einen Sleep-Befehl aus irgendwelchen Gründen, setzt sich wartend, wird hier wartend gesetzt. Oder er macht einen Systemaufruf, dann geht man in den Betriebssystemkern rein und dann wird er hinten wieder eingereiht. Und dann kann er wieder drankommen. Dann gibt es natürlich die Situation mit dem Long-Term-Scheduler. Wenn ein neuer Auftrag kommt, einen neuen Prozess, dann kann man also sagen, der Long-Term-Scheduler wird selten aufgerufen. Also hier selten aufgerufen. Und der versucht jetzt dazu, den Multiprogrammbetrieb. Also ihr entscheidet über Multiprogrammgrad. Das heißt, wie viele parallele Programme sind drin, was ist für ein Mix drin. Und das entscheidet der, also hier so ein Prozessmix, also hier CPU-intensiv, also hier intensiv versus EA. Intensiv. Der würde also da so einen Mix versuchen zu finden. Und da gibt es natürlich so hier den Zwischendrin und den bezeichnen wir oft als Medium Term Scheduler und der also dann so Prozesse outswappt auf die Festplatte oder irgendwann wieder mal reinholt. Und das heißt also, hier versucht man auch wieder zu schauen, wann holt man die wieder rein. Klar, wenn es ein interaktiver Prozess ist, ist so, der Benutzer klickt ein Doppel- oder ein Klick drauf, öffnet das Icon wieder, dann holt man den natürlich rein. Aber es gibt natürlich auch, wenn relativ wenige Prozesse hier drin sind, könnte man schon proaktiv Prozesse wieder reinholen. Und es gibt eine Reihe von Betriebssystemen, die haben nur den und gar, oder den nicht und den nicht. Es gibt andere Betriebssysteme, die haben den und den. Und den Long-Term packen sie alle gleich hier rein. Und es gibt andere Betriebssysteme, die haben alle drei. Also das finden sie immer. Das finden sie relativ häufig. Das finden sie seltener. Und das fanden sie immer dann, wenn sie beispielsweise mit Batch-Jobs arbeiten. Dann hat man hier so Long-Term-Scheduler gemacht. Gut, damit stoppen wir hier und dann wünsche ich Ihnen